Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass trotz gutem Wetter, was wir haben, die Reihen gefüllt sind und ihr da seid, euch das wichtig ist. So wollen wir die Zeit auch nutzen heute und in die Bibel schauen und uns mit der Bibel, mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und ich werde zu Beginn einfach kurz noch beten mit uns. Bleibt ruhig sitzen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen dich bitten, dass du doch jetzt redest und dass du uns Konzentration gibst und einfach noch auf Freude an deinem Wort. Denke du doch auch diese Predigt und führe du sie in die Herzen, Herr. Amen. Ja, also wir werden heute ein bisschen in die Bibel gucken mit der Intention, wie sollen wir eigentlich mit Geld umgehen. Ich habe die Bibel, die Predigt genannt, also der Umgang, der biblische Umgang mit Geld. Und wir haben schon die Spendesammlung durchgeführt. Also es geht nicht darum, jetzt als Gemeinde reich zu werden, sondern es geht einfach zu gucken und weiter zu wachsen. Weil das Thema Geld ist ein wichtiges Thema. Wir alle haben mit Geld zu tun und der Herr Jesus hat sehr viel über Geld gesprochen. Es war ein wichtiges Thema, denn Geld hat eine große Auswirkung auf jeden Menschen. Ja, keiner kann sich freisprechen von der Thematik, es betrifft alle. Und selbst junge Menschen, will ich dazu sagen. Und vorweg, die biblische Darstellung, wie man mit Geld umgehen soll, die spricht besonders in Richtung von Menschen, die selbst über einen Betrag Geld verfügen und darüber selbst entscheiden können und dürfen. Es gibt auch Menschen, die das nicht können, also insbesondere also Christen, ja, der Umgang für Christen ist gemeint mit Geld, nicht für Nicht-Christen, sondern hier werden wir gucken, wie Christen mit Geld umgehen sollten, ja, was der Herr so möchte von uns. Und dazu wollen wir aufschlagen den 1. Timotheus, Dankeschön, den 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 6 bis 11. Ja, es ist eine bekannte Stelle, aber sie beinhaltet sehr, sehr viel zum Thema Geld. Und vorweg, in dieser Stelle schreibt Paulus an seinen quasi Schüler im Glauben, wie man so als Knecht Gottes leben sollte, wie man auch in Bezug auf Geld mit dem Geld umgehen sollte. Und es ist so, dass wenn wir zum Herrn Jesus beten, dann bezeugen wir ja, dass wir seine Knechte sind. Sonst würden wir ihn ja nicht den Herrn nennen. Also wir sind Knechte und unser Herr gibt vor, wie wir mit seinem Eigentum, was er uns gibt, quasi umgehen sollten. Und zunächst einmal im Kapitel 6 warnt er über Irrlehrer, den Timotheus, die es dort damals gab. Wir sind zwar in der Endzeit und auch jetzt ist das Thema Irrlehre sehr vertreten und ein Zeichen der Zeit, aber darum geht es heute nicht. Und deswegen wollen wir lesen, 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 6 bis 11. Wer eine Bibel hat, darf sie gerne aufschlagen. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerz verursacht. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Geduld, Sanftmut. Soweit der Text und er beginnt in Vers 6 mit dem Wort auch Gottesfurcht. Ja, also ich breche es mal ganz einfach runter, Gottesfurcht, also das Verstehen, dass Gott die Macht hat, letztendlich einen Menschen zu beurteilen, wo er seine Ewigkeit verbringen wird, ob er sie in der Hölle verbringen wird oder im Himmel. Und das bewirkt bei dem Menschen, sollte es bewirken, Gottesfurcht. Ja? Die Irrlehrer damals haben das missbraucht und deswegen steht das allerdings da noch im Vers 6. Und die Genügsamkeit in Kombination mit Gottesfurcht ist eine ganz besondere Tugend für uns. Und was bedeutet das denn? Genügsamkeit ist kein Wort, was wir mehr haben. Im Vers 8, da steht das auch nochmal. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Also das Wort genügen, genug, es reicht. Wir sollen zufrieden sein mit dem. Das ist so eine Eigenschaft quasi. Die Zufriedenheit quasi, vielleicht heute das bessere Wort dafür oder das in unserer Zeit gewählte Wort. Und ja, wenn wir gucken in die Welt, man hört selten, ja, so viel Geld reicht mir schon, das ist alles gut, ich brauche nicht mehr. Und dieses Wort ist also schon etwas Komisches, dass das da so steht. Und eine kleine Illustration oder ein Beispiel, die mir dabei einfach so hochgekommen ist, stellt euch mal vor, die Menschheit befindet sich seit Beginn, seitdem es sie gibt, in einem Rad, und zwar in einem Hamsterrad. Wir wissen doch alle, was ein Hamster ist, ne, wo dann der und das Hamsterrad, wo der Hamster rennt und versucht anzukommen, aber er kommt nie an. Also und so ähnlich ist es auch für uns Menschen. Wir setzen uns Ziele. Der eine setzt sich das Ziel, gesund zu bleiben, was ein wichtiges und gutes Ziel ist. Und er rennt und rennt und rennt, aber leider kommt das Alter und mit dem Alter kommen die Gebrechen. Das ist auch, wenn man gesund ist und sein Leben lang auf Ernährung achtet. Bei den Nächsten sind die Ziele aus Zwängen vorgegeben. Süchte, egal ob Drogenkonsum oder was auch immer für Süchte, sexuelle Süchte, Sünden, die immer wieder getan werden. Also, dass man sich nicht lösen kann davon. Und sobald man das erreicht hat, will man wieder von vorne anfangen. Und man hat nie genug. Und genauso auch die Schönheit. Ja? Viele Menschen wollen schön bleiben und sein und tun alles für ihren Körper, aber man kann das nicht in dem Maßen erreichen, dass man zufrieden ist. Bis hierhin und mir reicht's, ich bin zufrieden. Nein, das Ideal wird immer sich verändern und es veränderte sich schon immer. Wenn man mal guckt in die Geschichte, das ist sehr spannend. Dann Karrieren, die gemacht werden, wenn man dann endlich das Ziel erreicht hat der Karriere, ob das einen letztendlich erfüllt? Viele berichten das Gegenteil. Dann natürlich Reichtum, das Thema, was wir heute auch behandeln. Ab wie viel Geld kann man sagen, ist man dann endlich reich und hat es geschafft? Ja? Wie viele spielen Lotto in Deutschland und weltweit? Und selbst wenn wir gucken in unseren Lebenslauf, wir kommen auf die Welt als kleine Kinder und was machen Eltern? Sie vergleichen direkt ihre Kinder mit den Kindern der Nächsten. Und mein Kind ist so groß und es hat das schon und es kann das. Später kann es schon reden. Und man sieht also, es soll schon ganz viel können. Warum denn? Warum? Und dann geht es in die Schule. Es muss ein guter Schüler sein. Ja, warum? Möglichst einen guten Abschluss zu haben. Und dann letztendlich die Erfüllung des Lebens, Geld verdienen. Endlich es geschafft zu haben, das Ansehen zu genießen. Und es dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und man merkt gar nicht, wie die Lebenszeit verrinnt, wenn man sich in diesem Hamsterrad befindet. Gibt es eine ganz schöne Botschaft, die uns die Bibel gibt. Und zwar, wir als Christen sind befreit. Wenn wir wiedergeborene Christen werden, sind wir befreit von diesen Zwängen des Hamsterrades. Wir sind da draußen. Wir sind nicht mehr im Hamsterrad und drehen uns nicht mehr mit. Und das lesen wir im Kolosser. Kolosser, lasst uns das mal aufschlagen. Kolosser Kapitel 3. Die Verse 5 bis 7. Es ist eine sehr, sehr frohe Botschaft, finde ich. Und sehr befreiend für uns, wenn wir das hören, dass wir nicht dieses ewige Wettrennen, was man gar nicht gewinnen kann, rennen müssen. Ja, also im Kolosser Kapitel 3, die Verse 5 bis 7. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Ja, also diese Glieder sind letztendlich diese Ziele, die im Hamsterrad sind. Und man rennt ihnen nach, ja, da werden ein paar aufgezählt. Und Habsucht ist gleichzusetzen mit Geldgier. Ja, das ist der Umgang letztendlich, der schädliche Umgang mit Geld. Und das bezeichnet die Bibel hier als Götzendienst sogar. Es wird herausgepickt, sogar vor Unzucht. Also wird das herausgehoben als etwas sehr Schädliches. Ja? Und das Schöne ist, im Vers 7, unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Und wir sind frei, steht hier ganz klar. Wir sind nicht mehr in diesen Dingen zu Hause. Nein, wir wurden befreit. Wir sind frei von diesen Zwängen. Und Dennoch investieren wir viel Geld in diese Zwänge. Dennoch bewegen wir uns irgendwo doch noch und haben diese Verhaltensmuster, als wären wir in diesem Hamsterrad als Christen genauso. Wir können uns davon nicht so ganz freisprechen, wenn wir ehrlich sind. Und die Bibel sagt uns aber, wir sind frei. Und das kläre ich gleich noch auf, wieso das so ist. Und gerade in Deutschland, finde ich, sieht man, dass Menschen sehr unter Zwängen leiden. Ja, ein Zwang zum Beispiel ist der Zwang, unbedingt Sicherheit zu haben. Ich spreche hier nicht über Corona, sondern ich spreche schon weit davor, in die ganzen Versicherungen, die Menschen sich zulegen. Man versichert wirklich alles. Und im Ausland macht man sich lustig über Deutsche und das Verhalten von uns, wie wir uns in Versicherungen verzetteln und möglichst alles durchversichert haben wollen. Und ein vernünftiger Bürger, der macht ja auch Versicherungen. Ja? Ich will hier nicht irgendwie dagegen reden komplett, aber es fällt schon auf, dass wir Deutsche da so eine Tendenz haben, uns alles zu versichern. Und die Frage ist doch, die man sich stellen muss, ja, wann ist man denn letztendlich sicher? Welcher Versicherung ist man denn sicher? Und es ist sehr traurig, wenn wir in die Woche schauen, was passiert ist in Deutschland. Ja? Also die Naturkatastrophe, ich denke, die hat jeder mitbekommen. Es ist eine schlimme Sache, die passiert ist in Deutschland. Ja, das passiert auch im Ausland und uns werden erst die Augen geöffnet, wenn wir merken, oh, das Leid kann auch uns treffen und dann auf einmal haben wir Mitleid mit Menschen, aber es passiert schon seit Jahren mit Menschen. Ja? Und es ist schon schlimm, was da passiert ist. Und ich habe mich mal informiert bezüglich Versicherungen und die meisten Menschen waren dort vernünftige deutsche Bürger, die wirklich versichert waren. Aber die Versicherungen, das ist das Traurige, sie greifen in dem Fall der Überflutung in den wenigsten Fällen. Die meisten Elementarschäden sind nun mal Hagel, Sturm und Feuer. Und Überflutungen werden nicht abgedeckt von den meisten Versicherungen. Und 35% ist der Versicherungserlass oder das, was man zurückbekommt, des Wertes, was man verloren hat im Fall einer Überschwemmung momentan. Und da sehen wir also, trotz dieser Sicherheit, die Menschen hatten, es hat ihnen leider nicht die Sicherheit oder den Rückhalt gegeben, muss man leider sagen. Und das ist traurig. Deswegen, wir Christen, wir sollten es besser wissen. Unsere Sicherheit liegt in Gott. Er ist der Schöpfer, er ist der Vater, der die Sicherheit für seine Kinder gewährleistet. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann wird Gott dich niemals im Stich lassen. Er wird für dich sorgen und es ist ihm wichtig, dass es dir gut geht. Und das ist kein Wohlstandsevangelium. Nein, man kann auch als Christ arm sein und arm werden. Wie ein, nennt man das, Maus in der Mauer. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, der Begriff gerade. Aber es ist letztendlich so, dass wir keine finanzielle Absicherung haben, wenn wir dem Herrn folgen. Das sagt die Bibel nicht. Unsere Absicherung hat Ewigkeitsperspektive. Aber wir können Gott, wenn wir arm sind, auch sehr schön erleben. Und es hat Vorteile, wenn man arm ist, wenn man Christ ist, das sage ich mal. Ein Beispiel oder ein Zeugnis von mir, ein kleines, das ist nichts Großes, was ich da erlebt habe, aber ich war, als ich 19 war, kam ich nach Deutschland und ich kannte mich noch nicht mit den Ämtern aus. Ja, ich war so ein bisschen auch auf mich alleine gestellt, ich wollte das auch so, um Erfahrungen zu sammeln als junger Mann, habe meine Ausbildung gemacht, bin Zug gefahren, wusste, wo der Supermarkt ist und konnte mich selbst verpflegen quasi, für mich selbst gerade so sorgen. Aber Tatsache war, das meiste Geld ging damals für die Miete drauf. Und ich hatte nicht genug Geld, um in den letzten 3 Tagen des Monats zu essen. Das wusste die Gemeinde nicht. Ich wollte das auch nicht sagen damals, warum auch immer. Und ja, da war das so, dass ich durch die Stadt lief und ich hatte Knurren im Magen und auch Schwindel im Kopf. Ich habe das gemerkt. Und dann war es so, dass ich gebetet habe, Herr, bitte hilf mir. Und der Herr hat jedes Mal, jeden Monat habe ich gemerkt, wie der Herr gewirkt hat. Durch Menschen, die ich nicht kannte, die mir geholfen haben, die auch nicht wussten, dass ich Not hatte. Oder durch Geld, was ich auf der Straße liegend gefunden habe. Und zwar Scheine, nicht Kleingeld. Und da habe ich gemerkt, der Herr sorgt. Und auch als Missionarskind durfte ich den Umgang sehen, der abhängig ist von Gott mit Geld. Den finanziellen Umgang, der abhängig ist. Nicht der, wo man einen bestimmten Betrag jeden Monat hat, sondern da, wo man beten muss und bangen muss. Ja, was kommt denn diesen Monat rein an Spenden? Ja, und das hilft, um zu sehen, Gott sorgt. Und das stärkt auch den Glauben sehr stark bei uns Christen. Also arm zu sein heißt nicht wirklich geistlich arm zu sein. Wir können sehr reich sein. Wie wir sehen, die Apostel im 2. Korinther, ich lese den auch nochmal vor, im 2. Korinther, Kapitel 6, in Vers 10, da bezeugen die Apostel, wie sie denn so alle waren und was sie ausgemacht hat. Und im 6, Vers 10 beschreiben sie, wie sie dienten. Unter anderem, also in dem ganzen Kapitel quasi, bis Vers 13, ab Vers 1, beschreiben die Apostel, wie es ihnen ergangen ist, als Missionare, als Apostel. Und im Vers 10 sagten sie, sie dienten als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Die Apostel waren nicht reiche Menschen. Sie haben alles gegeben für den Herrn, alles. Und das ist nicht so eine Redewendung, sondern sie haben wirklich den ganzen Besitz abgegeben. Sie wollten keinen Besitz haben. Und hätten sie Besitz, ich wage einfach mal diese Behauptungen zu stellen, wären sie nicht geeignet für den Dienst als Apostel. Hätten sie den Besitz, dann würden sie in die Gefahren des Geldes tappen und auch dort anhäufen wollen. Und sie würden nicht das Evangelium in die Welt tragen, wie sie es getan haben. Und deswegen, sie waren arm. Und wir sehen auch den reichen Bauer. Es bringt nichts. Es bringt nichts, zu versuchen, irgendwo eine Sicherheit aufzubauen, indem man Rücklagen sich anstaut als Mensch und denkt, wenn es hart auf hart kommt, kann ich für mich sorgen. Durch eine Rücklage, die ich mir anhäufe. Das sehen wir einfach, das sagt Jesus Christus in diesem Beispiel vom reichen Bauer, der sich die Scheune anbaute und in derselben Nacht starb er. Und er konnte nichts mehr haben von dem, was er sich als Rücklagen angespart hatte. Er hat es umsonst verschwendet, die Zeit. Wir als Christen, als Kinder Gottes, als Knechte Gottes, betone ich mal, wir haben die Verpflichtung, unsere Zeit nicht zu verschwenden, sondern kritisch, nüchtern zu gucken, was mache ich mit meiner Zeit, auch in Bezug auf das Geld. Wie gehe ich mit dem Geld um, was mir Gott zur Verfügung stellt, wenn ich Geld selbst besitze und verwalten kann? Und ja, das bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt diese Gnade ausnutzen oder diesen Aufruf, den wir auch in der Bibel immer wieder sehen, dass Christen eher arm sind und sagen, naja, da muss ich auch nicht arbeiten, da kann ich mir einen faulen Lenz schieben und Gott sorgt schon für mich. Das ist eine antichristliche Haltung. Gott möchte, dass wir fleißig sind und auch Paulus sehen wir, er war Zeltmacher und hat sogar nachts gearbeitet, um nicht Menschen zu Last zu fallen. Er hat gesorgt dafür, dass er Menschen nicht belastet mit seinen finanziellen Nöten. Und so sehen wir also, das ist keine Ausrede, um faul zu sein. Nein, darum geht es nicht. Es geht um den Schutz vor Geldgier. Und deswegen ist die Frage, haben wir uns eine gesunde Grenze gesetzt, mit wie viel wir zufrieden sind als Menschen? Wie viel Geld reicht uns denn, um zufrieden zu sein? Um zu sagen, okay, ich will gar nicht mehr, weil das bringt nur den Fallstrick, den wir auch gelesen haben im Timotheus, ja, die Gefahr des Fallstrickes. Habe ich mir so eine Grenze gesetzt? Ja, und ab wann jagen wir dem Geld hinterher? Ab wann gehen wir zur Arbeit, um einfach nur Geld zu verdienen? Wir sollen für eine Sicherheit sorgen, für unsere Familie, für unsere Lieben. Aber wenn wir unsere Zeit in Geld nur investieren, dann verlieren wir die Ewigkeitsperspektive und kommen nicht zu einer gesunden Frucht als Christen. Und deswegen warnt Gott so viel und redet so viel in der Bibel. Und nochmal, wir verhalten uns immer noch so manchmal, als wären wir in diesem Vogelkäfig. In diesem Hamsterrad. Im Bild dafür ist ein Vogelkäfig. Ja, stellt euch mal vor, ich habe hier einen Vogelkäfig, ich stelle den hier hin und da ist ein Vogel drin. Ja, ich mache den auf und ich setze den Vogel raus. Und der Vogel, was sollte er machen? Er sollte natürlich jetzt wegfliegen. Er sollte die Chance nutzen. Er wurde befreit. Traurig wäre doch, wenn der Vogel sitzen bleibt und denkt, er ist immer noch in diesem Käfig. Und das ist das, was wir Christen tatsächlich machen. Wir verhalten uns so wie ein Vogel, der nicht fliegt. Dafür ist er doch gemacht worden, um zu fliegen. Und wir Christen sind dafür gemacht worden, für den Herrn das Wort zu verkündigen, für den Herrn in Freude den Menschen die frohe Botschaft weiterzugeben. Stattdessen verhalten wir uns, als ob wir immer noch unter der Sklaverei des Geldes sind. Dabei ist das nicht so. Und es ist ein Trugschluss zu sagen, naja, das betrifft mich nicht, dieses Thema, es betrifft nur die reichen Menschen. Das ist falsch. Es betrifft Arm und Reich und es betrifft auch Jung und Alt, das Thema. Ein Beispiel für jüngere Menschen. Wie können denn junge Menschen eine Geldgier entwickeln? Und ich habe überlegt und ging ganz schnell. Ja, stellt euch vor, ein Kind ist da und das ist ein sehr, sehr treues, liebes Kind und will seinen Eltern gefallen. Das gibt es auch, ja. Und zumindest in unserer Vorstellung jetzt. Und dieses Kind räumt freiwillig immer sein Zimmer auf und ja, es will einfach den Eltern was zurückgeben und auch irgendwo Liebe haben, ja. Und den Eltern Liebe zurückgeben. Und die Eltern freuen sich. Sie freuen sich darüber, wenn sie normal sind, ja, dass das Kind so toll ist. Und sie wollen es belohnen und geben ihnen einfach mal 10 Euro dafür. Und sagen, ach, danke, dass du das machst, das ist so toll. Hier hast du 10 Euro. Und auf einmal entsteht in dem Kind etwas anderes, nämlich ein Verständnis. Ich habe aufgeräumt und das hat mir 10 Euro gebracht. Nächstes Mal verlange ich für das Aufräumen wieder 10 Euro. Und schon entwickelt sich die Geldliebe und die Geldgier bei Kindern, denn dadurch können sie endlich die ganzen Reihen leer kaufen, quasi, die sie im Supermarkt sehen, ja. Und schon ist es nicht mehr dieselbe Motivation, die es davor war. Und diese Macht hat Geld auf uns Menschen, nicht auf Kinder, sondern auf alle Menschen. Und wenn man ehrlich ist, muss man darauf aufpassen. Deswegen spricht Gott so viel darüber. Nun gibt es Menschen, die sind reich. Was sollen sie denn machen? Ja, ich habe dazu keine direkte Antwort aus der Bibel, aber ich kann sagen, die Beispiele, die uns Bibel zeigt, ist eher, dass Geld eine Gefahr darstellt und ja, dass die Menschen, die viel gemacht haben, eher arm waren. Und ein Tipp, den fröhlichen Gebern, den liebt Gott. Ja, sie können, Reiche können durchgeben, ganz viel auch Schätze sammeln im Himmel, wie wir heute gehört haben auch, ne? Und in Matthäus. Und also sie haben die Möglichkeit, Gott zu dienen mit dem Reichtum, den sie haben. Wie auch immer sie da rangekommen sind, als Christen sollten wir nicht danach streben, versteht mich nicht falsch, reich zu werden. Das ist keine gute und schlaue Motivation, denn der Reichtum, wir werden ja nicht umsonst davon gewarnt, der birgt halt nun mal diese Fallen. Er nimmt uns in den Griff und die meisten Millionäre verlieren ihre Millionen, die Lotto-Millionäre zumindest im ersten Jahr und sind dann todunglücklich. Viele enden leider im Suizid. Und wir haben gesehen, die Wurzel alles Bösen, sagt die Bibel, sagt Gottes Wort, ist das Geld, ist die Geldgier, die Begierde, ja. Und das ist kein Scherz, dass das da steht, sondern das ist die Wahrheit. Gott hat einen viel besseren Einblick als wir in dieses Geschehen, denn es ist ein Geschehen, was oft für uns undurchsichtig ist, da es überall in der Welt zu verschiedenen Zeitpunkten geschieht und geschehen wird und schon geschehen ist. Und Gott sagt über dieses Geschehen, es ist die Wurzel alles Bösen. Und ja, wenn man ganz bisschen guckt, was in der Welt passiert, Hungersnöte hier auf der anderen Seite, werden da die Lebensmittel weggeschmissen. Und man sieht einfach diese Ungleichheit und dadurch entstehen Kriege, es entsteht Leid und Schmerz, wie es die Bibel beschreibt, durch den falschen Umgang mit Geld. Und der Überfluss, der sollte uns Christen bewusst sein, der dient, der hat Gott zu dienen, nicht uns selbst, denn wir sind Knechte, er ist der Herr. Und es gibt das Beispiel, dass wir Christen Verwalter sind, über die Sachen, die uns Gott gibt, über die Talente. Ja, ihr kennt das Beispiel bestimmt. Und da war einer, der hatte 5 Talente, der hat sie verdoppelt. Der nächste hatte, 3 Talente und einer hatte 1 Talent. Und das hat er vergroben, denn er wollte es behalten. Er wollte es beschützen, er hat es geklammert, wie ein Affe das Salz klammert. Ihr kennt ja das Beispiel bestimmt, dass Affen nicht gerne Sachen loslassen, die sie haben. Die sie kriegen. Und so sind wir Menschen. Wir lassen nicht gerne los von Sachen, die wir mal einst bekommen haben. Die wollen wir nicht wieder hergeben im Normalfall. Es gibt immer Ausnahmen, aber das ist selten. Und ja, der Verwalter der Besitzer, der Herr dieser Knechte, die die Talente verwalten sollten, der kam zurück. Er war unterwegs. Und er fragte diesen einen, warum er das denn vergraben hat und nicht investiert hat. Warum hast du dieses eine Talent, wenn du schon gar nichts gemacht hast, du fauler Knecht? Warum hast du es denn nicht investiert? Das Leichteste, was wir machen können mit Geld, wenn wir nicht mal Missionen betreiben, wenn wir nicht unseren Mund öffnen können, um Gott zu bezeugen, ist wenigstens geben. Das ist die Pflicht eines Knechten. Und das ist das, was Jesus sagt. Das sind nicht meine Worte, das ist nicht meine Meinung, das ist die Meinung der Bibel. Ich weiß, es gibt schlaue Theologen, die alles anders auslegen können und dieses Wohlstandsevangelium voranbringen und das auch gern gehört wird, aber das ist nicht die biblische Botschaft. Ja, Gott gebraucht die Reichen, das stimmt, aber er hat sie nicht nötig. Das sehen wir spätestens in Philippa, ich meine 4, Vers 22, wo Paulus grüßt und er ist am Hofe des Kaisers gewesen. Also Gott benötigt nicht unsere Mittel, damit er die frohe Botschaft verkündigt, selbst beim Kaiser, der Macht und Reichtum vereinte damals. Und das ist beeindruckend, finde ich, wenn wir das sehen, wie der Herr, wie mächtig der Herr ist. Oft sagt man ja, ja, die Reichen können viel unterstützen und viel bewegen in dieser Welt, aber letztendlich ist es Gott, der sich verherrlicht, nicht die reichen Menschen. Und es wird erst in der Ewigkeit bewertet, was wer und wie getan hat und was es letztendlich geistlich gebracht hat. Und ich will nicht sagen, dass wenn man hart arbeitet, um mehr spenden zu können, dass das falsch ist. Aber ich habe so jemanden noch nie getroffen, einen Menschen, den ich gerade beschreibe. Es ist selten, dass Menschen so selbstlos sind. Ja? Und ich reihe mich da auch in eure Reihen mit ein. Ich bin auch nicht selbstlos und bin auch, wenn ich nicht aufpasse, geldgierig. Ja? Also das Geld hat die Macht auf jeden einzelnen Menschen. Deswegen ist es auch wichtig, dass Menschen, die mit Geld zu tun haben, besonders viel Gebet bekommen. Denn das es hat eine Macht für sich. Wie sollen wir denn mit Geld umgehen? Lasst uns mal gucken. Im Apostelgeschichte Kapitel 4, da wird uns ein Beispiel gegeben. Und zwar handelt es um die erste quasi Gemeinde, die ersten Christen, die noch ganz nah an der ersten Liebe waren. Sie waren schuldig, dass sie den Herrn gekreuzigt haben. Es waren dieselben Menschen, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass der Sohn Gottes gekreuzigt wurde. Wie sind sie, als sie sich bekehrt haben, umgegangen mit ihren Finanzen? Apostelgeschichte Kapitel 4, die Verse 32 bis 35. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie jedem jemand bedürftig war. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Hier nochmal 36, Vers 37 sehen wir einmal noch ein namentliches Beispiel. Also es ist keine Poesie, sondern wir sehen hier ganz klare geschichtliche Ereignisse. Hier werden Namen genannt und das war so. Die Menschen haben losgelassen. Und wie hat das Volk reagiert um sie herum? Sie haben gesehen, dass diese Menschen gottesfürchtig waren. Es ist nicht verkehrt, ein Dach über den Kopf zu haben. Das sagt die Bibel hier nicht. Aber es ist verkehrt, sich zu klammern an unseren Überfluss und nicht abgeben zu wollen. Während andere, die unsere Brüder, Geschwister sind, Leid tragen oder Not haben, Mängel haben. Und diese Menschen hier, die ersten Christen, sie haben alles investiert darin, dass die Apostel die frohe Botschaft weitergegeben haben. Hätten sie das nicht gemacht, dann müssten die Apostel arbeiten gehen, dann wären die Apostel gebunden an die Regeln dieser Welt und dass die Botschaft wäre nicht so heftig verkündigt worden. Und ich finde, das ist einfach sehr beeindruckend und sollte uns zum Überlegen bringen. Ich weiß, wir leben hier in einem Sozialstaat und man kann sagen, naja, wenn mein Bruder Mangel hat, dann soll er doch zum Arzt gehen. Aber wir sind mit dem Herzen aufgefordert, auch zu handeln hier. Ja, also sie haben investiert in die Ewigkeit. Und ich werde jetzt einfach mal aufhören oder abschließen diese Predigt, denn wir haben schon viel gehört, was uns zu denken bewegen sollte. Und zwar den Gedanken, den hat Stefan auch schon gesagt, in Matthäus Kapitel 6 sehen wir das einfach im Vers 21, aber Da gibt es eine ganz klare Sache. Und ich nehme auch noch mal den Vers 24 mit rein. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und dann der letzte Vers. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist eine ganz klare Warnung für uns Christen. Also es ist eine ernste Angelegenheit, das Geld. Es ist nicht eine Auslegungssache, sondern wir sollen echt aufpassen, wie wir mit Geld umgehen. Es ist Gott überhaupt nicht egal. Er beschreibt es als Götzendienst und hier auch als Mammon. Ja, also als ein personifizierter Götze quasi. Und natürlich kann der Schatz auch andere Dinge darstellen, wie Familie, das Haus, den nächsten Urlaub, aber er kann auch Jesus Christus sein. Man kann auch darin sich begnügen und man kann sagen, ja, mir ist genug, wenn ich zu essen habe und zu trinken und einen Unterschlupf habe, durch das Leben gerade so komme, aber ich weiß, meine Ewigkeit ist herrlich. Sie wird reicher sein als die, die wir hier jemals als Milliardäre verbringen können, die Zeit. Und sie wird ewig sein. Ja, deswegen möchte ich uns Mut machen, Schätze zu sammeln in den Himmel und sie dann dem Herrn vor die Füße bringen zu können. Das ist das, was wir Christen machen sollten. Das ist das, was wir, wo wir aufgefordert werden als Gläubige. Und wir dürfen einfach auch uns gewiss sein, der Herr hat sein Leben gegeben für uns. Er hat sein Leben gegeben, nicht sein Geld. Er hat sein Leben gegeben. Das, was er verlangt, ist nicht zu viel. Das ist viel zu wenig. Für den Preis der Ewigkeit, den wir dann haben. Ja, also das ist ganz toll zu sehen, dass wir einen solchen mächtigen Gott hat, der so gütig ist und uns quasi durch sein Blut die Ewigkeit schenkt.